Daniela schreibt, ich möchte meine Altbauwohnung in Köln verkaufen. Welche gezielten Renovierungsmaßnahmen lohnen sich vor dem Verkauf wirklich, um den Wert der Immobilie zu steigern?
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und hallo beim Lehmann Hüber Talk. Wir sind wieder für euch da. Hallo Sebastian.
Servus, ich grüße dich.
Und ich bin der Marc und wir beide sind von Lehmann Hüber Immobilien und unser Lehmann Hüber Talk startet heute in eine neue Folge. Und der liebe Sebastian hat vor doch einigen Wochen mal bei Instagram eine schöne Umfrage gestartet und hat euch gebeten, uns mal Fragen zu senden zu dem Thema Mieterhöhung, Renovierung und Preise. Also sprich, seid ihr in Situationen, wo ihr vielleicht eine Frage habt an uns? Und vielleicht können wir euch ja helfen. Und da ist doch einiges zusammengekommen, Sebastian. Und diese Q&A werden wir heute mal behandeln. Und diese Folge heute wird quasi eine Frage-Antwort-Folge, richtig?
Richtig, genau. Und uns kam da eine kleine Bundestagswahl dazwischen, die bei uns noch ein paar Themen in den Vordergrund gerückt hat. Aber jetzt ist es Zeit, euch die Fragen zu beantworten. Und ich nehme mal an, dass die eine oder andere Frage davon auch immer noch aktuell ist und wir da einen Mehrwert für alle da draußen an den Kopfhörern schaffen. Genau. Steigen wir gleich mal ein, oder?
Die Wahl ist durch, Sebastian, du sagst es. Und es bleibt, wie Grönemeyer sagt, alles anders.
Das wusste man aber vorher, dass...
genau. Und naja, jetzt schauen wir mal. Und wir kümmern uns jetzt mal um diese schönen Einzelfälle, die wir hier haben. Ich lese mal die erste Frage vom Jonas vor, ganz interessant. Hallo, ich habe kürzlich eine Mieterhöhung erhalten, oje oje, die mir zu hoch erscheint. Welche Rechte habe ich denn und wie kann ich dagegen vorgehen? Seine Frage an uns, lieber Sebastian. Jetzt sind wir beide ja keine Anwälte. Ja?
Das ist auch mein erster Gedanke dabei, aber vielleicht können wir trotzdem mal so ein bisschen, was würden wir tun, wenn wir eine Mieterhöhung kriegen würden, die uns komisch vorkäme? Also
ich fange mal an, Sebastian.
Fang du mal an,
ich sortiere mich mal. Also du führst das ja da immer so schön weiter. Ich würde erstmal sagen, Bestandsaufnahme. Ja? Wo stehe ich denn? Was habe ich in meinem, was zahle ich aktuell Miete? Wäre das Erste, ich gucke einfach mal auf meinen Bankbeleg oder auf meinen Mietvertrag, dann schaue ich als Zweites nach, habe ich schon mal eine Erhöhung gehabt und wann war diese? Ja, kann auch sein, dass ja schon mal eine Erhöhung da kommt. Und dann geht es ja schon los, dass ich mich, wenn ich mich selbst informieren möchte, durchaus das ein oder andere Hilfsmittel online mir, sagen wir mal, zu Hilfe holen kann. Oder externe Stellen wie den Mieterbund oder einen Rechtsbeistand. Ja? Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, Sebastian, dass nicht jeder gleich zum Anwalt rennt, der so ein Schreiben bekommt. Also ich würde mal sagen Bestandsaufnahme und dann mal gucken, wie ist der Status quo, was war in der Vergangenheit los und wo stehe ich heute mit meiner Miete?
Wir haben ja auch mal eine Folge schon zum Thema Mieterhöhung gemacht. Also der erste Blick sollte mal sein, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es in München. Da haben wir eine sogenannte Kappungsgrenze von 15%. In weniger angespannten Märkten sind es 20%, die Miete alle 3 Jahre maximal in Summe erhöht werden darf. Das ist mal der erste Blick, ob du innerhalb dieses Rahmens liegst mit der Kaltmiete. Also es geht immer um die Kaltmiete. Und dann darf aber die neue verlangte Miete nicht höher liegen als die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete.
Wo finde ich die Kappungsgrenze, Sebastian?
Ja, die Kappungsgrenze, da kann man online suchen. Angespannte Immobilienmärkte, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, was auch immer. Und da sieht man, welche unter die 15% und welche unter die 20% Grenze fallen. Ja. Und dann eben für im Mietspiegel der Stadt oder deines Ortes schauen, wenn es einen gibt. Die meisten haben inzwischen einen, weil sie einen haben müssen. Und dann könnt ihr mal da in den Online-Rechner die Wohnung eingeben und schaut, was kommt da als ortsübliche Miete durchschnittlich raus. Das ist die Obergrenze, aber auch da noch gucken, Es gibt noch den sogenannten Spannenrechner. Das heißt, man kann auch ein bisschen über der durchschnittlichen ortsüblichen Miete liegen, wenn es Begründungen gibt, die der Mietspiegel nicht abfragt, aber trotzdem einen Mehrwert der Wohnung sind. Und das ist dann immer so ein bisschen Interpretationsspielraum. Da geht es dann in die Feinheiten, wo man dann schon eher einen Anwalt oder einen Mieterbund braucht.
Also in München ist es münchen.de, da kommst du weiter, um auch Richtung Mietspiegel Auskünfte zu bekommen. Und dann, Sebastian, muss man auch sagen, Achtung bei der Eingabe, ja, du setzt 10 Leute hin an den Mietspiegel bei münchen.de, es kommen 10 unterschiedliche Ergebnisse raus, dafür verwette ich meinen linken Arm. Das ist leider so, ja, wenn du oben das Falsche reinwirfst, kommt unten das Falsche raus.
Und den linken Arm, der ist wertvoll, den braucht er zum Golfspielen,
ja, genau,
den
gibt
er nicht so einfach. Nicht.
Den rechten kleinen Finger. Aber ja, da geht das Problem nämlich schon los, ne? Und deswegen, ab dem Zeitpunkt wird es dann schon, kann durch eine Falscheingabe auch ein falsches Ergebnis erzielt werden und dann stehst du nämlich da. Und aber für eine erste Orientierung würde ich sagen, Sebastian, gebe ich dir völlig recht, würde ich auch so machen.
Und genau, das eben genau dieses Thema mit, es kommen 10 verschiedene Ergebnisse beim Mietspiegel raus. Dem Irrtum kann ja auch mal ohne bösen Vorsatz deinen Vermieter erlegen sein. Also da dann einfach ins Gespräch gehen und nachfragen, wie setzt sich das zusammen? Und wenn du auf ein anderes Ergebnis kommst, dann einfach damit konfrontieren. Es muss ja nicht immer gleich im ersten Schritt der Anwalt sein.
Genau, und weil ich die Frage nochmal hier vor mir habe, also nicht gleich dagegen vorgehen, erstmal Bestandsaufnahme, selbst prüfen, vielleicht auch mal jemanden zu Rate ziehen, aber ruhig bleiben. Ja? Erstmal ruhig bleiben, nicht in Panik verfallen, sondern erstmal gucken, wo stehen wir denn und ist es gerechtfertigt.
Ja, ich denke, das war der Punkt dazu. Kommen wir zur zweiten Frage. Daniela schreibt, ich möchte meine Altbauwohnung in Köln verkaufen. Welche gezielten Renovierungsmaßnahmen lohnen sich vor dem Verkauf wirklich, um den Wert der Immobilie zu steigern? Da können wir doch einiges dazu erzählen.
Ja, Sebastian, das ist eine super Frage. Die hat uns auch richtig gefreut, denn das erleben wir ja hier auch öfter in unserem München und im Umfeld. Jetzt in Köln, wunderbar. Also erstmal, liebe Daniela, vielen Dank für die schöne Frage. Ob Köln, Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder München, für eine Altbauwohnung in dieser Situation gilt immer das Gleiche. Ja, das ist das Gute, dass da keinen Unterschied gibt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ja, es gibt absolut sinnvolle Vorbereitungen und Maßnahmen, die man durchführen kann, aber auch welche, wo du dir sehr viel Geld sparen kannst, die man meint machen zu müssen. Es hilft dabei, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich eine weiße Leinwand vorzustellen, die genügend Spielraum lässt für Käufer, denn die möchten nämlich eine Altbauwohnung gerne auch selbst gestalten und nach ihrem Gusto einrichten. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie es nicht gehen würde. Ja, also schlechtes Beispiel in dem Fall. Du hast ein Bad in dem Altbau aus den 90ern und machst jetzt die komplette Badsanierung einmal, machst deine Lieblingsfliesen rein in schwarz und dann machst du noch eine rote Bordüre rein, weil du darauf stehst und sagst, wunderbar, ist alles neu gemacht, 30.000 Euro sind weg und wunderst dich dann beim Verkauf, dass die Leute wegen dem Bad absagen, ja, obwohl doch alles neu gemacht ist. Also so ein Thema Badsanierung zum Beispiel ist etwas, das überlässt man dann gerne dem Käufer. Ein guter Makler gibt hier als Vermittler nochmal ein paar Tipps und Hinweise, Kostenrahmen etc. Aber das sind so Punkte, die man nicht machen sollte, so große Themen. Mängel, Sebastian, großes Thema. Mängel sollten natürlich behoben sein vor einem Verkaufsstart. Klare Mängel, Dinge, die nicht funktionieren, Leitungen, die kaputt sind, Elektrik, die vielleicht gefährlich sein könnte. Also Sicherungen, auch da ja, scheinen sich so ein bisschen die Geister, mache ich den Sicherungskasten vorher oder nachher. Aber es gibt Dinge, die einfach, was Mangel betrifft, die müssen erledigt sein. Den Aufwand betreibt man bitte gerne, das wird auch honoriert, denn das kann zu Haftungsthemen führen und zu Problemen beim Verkauf.
Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Vielleicht nochmal so den Grundgedanken, ob du überhaupt Lust hast zu sanieren vor dem Verkauf oder ob du einfach sagst, ich tue mir den Stress nicht an. Wer weiß, was ich am Ende dafür mehr bekomme. Ja, sicher bekommt man für eine sanierte Wohnung mehr als für eine unsanierte, aber steht das im Verhältnis zu den Kosten und dem Zeitaufwand und dem Ärger, den man hat? Oder macht es vielleicht wirklich Sinn, einfach zu sagen, ich lasse die Wohnung, wie sie ist und überlasse dem Käufer mit einem entsprechenden Preisabschlag die Sanierung? Wenn du es angehen willst, denk an die Zielgruppe. Ist es für Familien, kommt halt auf die Wohnungsgröße an, für Familien, die vielleicht eine Badewanne im Bad gerne hätten für die Kleinkinder, oder ist es eher die Single- und Pärchenwohnung, dann bist du mit einer Dusche richtig. Aber wie Marc gesagt hat, so geschmackssensible Sachen wie eine Küche oder ein Bad vielleicht eher einfach mal liegen lassen und wirklich dem Käufer überlassen und sich darum kümmern, die Dinge zu tun, die sowieso quasi jeder machen würde, wie einmal im Altbau zum Beispiel einen schönen Fischgrätparkett rein. Wir hatten da jetzt selber gerade einen Fall, das ist gar nicht so teuer, wie man oft meint. Oder eben wirklich das Thema Elektrik einmal anzugehen, die neuen Leitungen, den neuen Sicherungskasten zu legen, wenn das jetzt noch zweijähriges altes Zeug ist. Also eher sich auf die allgemeinverträglichen Dinge konzentrieren, vielleicht auch mal einfach einen Makler vor Ort fragen, der sich dort auskennt, was die Zielgruppe gerne möchte und was die dann auch mehr dafür zu zahlen bereit sind.
Liebe Daniela, du darfst natürlich auch auf uns zukommen, wenn du die Wohnung tatsächlich verkaufst. Wir sind sehr gut vernetzt in Köln und kennen gute Kollegen, die das dann ähnlich gut machen wie wir. Und Kosmetik darf immer erlaubt sein. Das, was dem Verkauf dienlich ist, ja, dazu kann natürlich ein Ansanieren gehören, wie ich es immer so schön sage, oder auch einfach nur das Weiseln oder die Pflege der Immobilie oder sie etwas emotional aufzuwerten. Also sagen wir es mal so, da wo schon immer jetzt die letzten Jahre hätte gestrichen werden sollen, da sollte man dann auch für den Verkauf auf jeden Fall mal durchgehen mit einem Eimer Farbe. Das war's. Daniela, ich hoffe, wir konnten dir Hilfe leisten
damit. Die nächste Frage lasse ich jetzt mal den Marc vorlesen, weil ich glaube, dass die Antwort eher von mir kommen wird.
Ja, der Sebastian kennt mich sehr gut. Also eine schöne Frage von der Sandra. Ich interessiere mich für Immobilieninvestments und möchte wissen, wie man den zukünftigen Wert von Objekten in aufstrebenden Stadtteilen realistisch einschätzen kann. Welche Indikatoren sind dabei entscheidend? Diese Frage könnte ich zwar beantworten, aber ich kenne jemanden, der kann es viel besser. Gell, Sebastian?
In der Frage steckt schon so viel drin. Also das Erste, was ich mir notiert habe, genau, was sind aufstrebende Stadtteile? Da hat jeder, glaube ich, auch so seine eigene Definition davon. Das können einfach so Glasscherbenviertel sein, von denen man hofft, dass die sich irgendwann in den nächsten 10 Jahren mal erholen. Oder es ist etwas, wo man schon einen Trend erkennen kann, aber das nur am Rande. Weil wie immer, die Wertentwicklung von irgendetwas in der Zukunft zu sehen, ist sehr schwierig, das wissen wir. Die Glaskugel ist da relativ staubig und diffus. Allgemein gesprochen gibt es einfach super viele Faktoren, die den Wert einer Immobilie definieren. Das ist einmal Dinge, die schon da sind, wie jetzt die Mikrolage zum Beispiel. Ist es da ruhig oder laut? Ist die Infrastruktur gut oder schlecht? Oder ist die im Wachsen? Wie ist der Zustand der Wohnung auch energetisch und so weiter? Das sind eben jetzt mal so die immobilienspezifischen Faktoren, die einen Einfluss auf den Wert haben. Dann gibt es aber halt auch noch die Marktfaktoren. Das fängt meistens mit irgendwelchen externen Einflüssen auf der Welt an, die einen Einfluss auf die Inflation haben. Dadurch entwickeln sich Zinsen in irgendeine Richtung und von Zinsen abhängig ist der Preis und die Wertentwicklung dann unabhängig jetzt von der Mikrolage und der Infrastruktur und all diesen Dingen. Also das ist wahrscheinlich jetzt eine Antwort, mit der du nicht ganz so glücklich bist, Sandra, aber mehr können wir da eigentlich auch kaum dazu sagen.
Liebe Sandra, ich gebe dir noch den Tipp mit, damit du auch von mir Input bekommst. Konzentriere dich doch weniger auf die Glaskugelimmobilien, sondern eher auf die Immobilien, wo vielleicht nachweislich schon eine gewisse Wertentwicklung besteht, wo eine Rendite erwirtschaftet wird, die sicher ist. Denn das ist ja auch etwas, was wichtig ist bei einem Investment, dass du von Minute 1 an deinen Ertrag bekommst, damit die Rendite stimmt und dann auch der Werterhalt in eine gute Richtung läuft. Also das noch von mir, der kleine Tipp. Manchmal ist der Bestand viel besser als die Glaskugelimmobilie, ja, die sich angeblich entwickeln soll.
Wir haben auch nachher noch zwei Fragen zum Thema Zinsen, Preise, Investments. Da ist sicherlich auch nochmal in der Antwort was mit drin, genau. was dich interessiert. Aber jetzt kommen wir zum Stefan, der fragt oder sagt, ich besitze eine vermietete Wohnung, die ich verkaufen möchte. Wie kann ich den Verkaufsprozess so gestalten, dass er reibungslos verläuft und das Mietverhältnis gewahrt bleibt? Marc, ja, da kannst du doch was sagen.
Sebastian, ich habe mir hier drei Überschriften aufgeschrieben. Das ist mir gleich als erstes eingefallen, weil wir haben ja dieses Thema des Öfteren mal hier bei uns. Erstens, Verkauf mit Mieter. Zweitens, Verkauf ohne Mieter. Drittens, Verkauf an Mieter. Jetzt dürft ihr alle mal raten, welche der drei Punkte am wahrscheinlichsten ist, ja, und welche der drei Punkte wahrscheinlich am ertragreichsten sein wird. Ich behaupte mal, Verkauf ohne Mieter, wie auch immer der Weg dorthin führt, ist der ertragreichste und Verkauf mit Mieter, ja dann eher weniger. Dass ein Mieter mal selbst die Wohnung kauft, weil er da sich so wohlfühlt und durchaus dann auch Lust hat, Eigentümer zu werden, das kommt hin und wieder tatsächlich mal vor und kann auch eine Möglichkeit sein. Ich sage jetzt, um auch Sebastian nicht zu weit vorzugreifen, weil der hat dazu auch noch ein paar Dinge im Kopf, Diplomatie, Geduld und die richtige Strategie sind die richtigen Rezepte oder das richtige Gewürz für diesen Prozess. Das brauchst du in jedem Fall, um dein Mietverhältnis nicht zu zerstören oder zu gefährden. Und du musst deinen Mieter bei guter Laune halten, denn er kann dir den Verkauf auch, sagen wir mal, ziemlich schwer machen. Also es gibt Chancen und Gefahren beim Verkauf einer vermieteten Wohnung, aber es gibt auch tolle Möglichkeiten, Sebastian.
Ja, ich meine, du schreibst ja auch, Stefan, dass du das Mietverhältnis gerne bewahren möchtest im Verkauf und nach dem Verkauf. Das heißt, die Suche richtet sich primär oder ausschließlich an Kapitalanleger, was natürlich dann auch der Wunsch des Mieters wahrscheinlich ist. Und deswegen musst du einerseits den Mieter einbeziehen, andererseits musst du den Mieter aber auch erziehen, mit dir zu kooperieren. Denn nur wenn der Mieter Fotos in der Wohnung zulässt, wenn der Mieter möglichst viele Besichtigungen zulässt, dann ist es einerseits ein entspannter und reibungsloser Prozess und andererseits natürlich auch dann die maximale Wahrscheinlichkeit, dass ein Kapitalanleger dabei ist, weil möglichst viele Menschen als Käufer in Frage kommen durch die ganze Informationslage und die Kooperation des Mieters, der einfach mehr Besichtigungen mit mehr potenziellen Käufern ermöglicht. Und das ist immer, es gibt Vermieter, die sagen, mir ist es wichtiger, dass das Mietverhältnis bestehen bleibt. Es gibt Vermieter, die sagen, puh, wenn ich jetzt 50.000 Euro weniger kriege durch das bestehende Mietverhältnis, ich hätte aber gern 50.000 Euro mehr, dann muss man eben mit dem Mieter einvernehmliche Lösungen suchen, die alle Interessen dann auch wahren. Und das ist dann das, was der Marc eigentlich vorher schon angedeutet hat.
Ich glaube, Sebastian, es ist einmal die Frage zu stellen, lieber Mieter, wie geht's dir, ist alles gut, wie sind denn deine Pläne für die Zukunft? Ja, vielleicht, und Sebastian, wir haben es schon oft erlebt, ja, dass dann auf einmal die Aussage kam, du, ich wollte sowieso in einem Jahr ausziehen, ich suche gerade schon eine nächstgrößere Wohnung, mein Arbeitgeber wird mich versetzen, ich plane sowieso nur noch ein halbes Jahr in der Wohnung zu bleiben. Also ich sage jetzt mal so, Sebastian, wer diese Frage nicht stellt, entgeht einer Chance, die Wohnung tatsächlich ein bisschen später oder vielleicht gleich leer zu verkaufen oder mit einer Kündigung. Und wir beide wissen, Sebastian, und lieber Stefan, du wirst es dann auch erfahren, vielleicht mit jemandem wie uns an deiner Seite, wie viel mehr dann rauskommen kann, nur weil du diese eine Frage gestellt hast. Und die Chance ist ja immer 50-50, Sebastian, dass vielleicht mehr als ein Nein, ja, also kann ja sein, dass da vielleicht auch eine andere Antwort kommt. Und siehe da, auf einmal hast du eine leere Wohnung.
Genau, also Fokus auf Gespräch, Vorgespräch mit dem Mieter und erstmal wissen, was will er oder sie eigentlich. Und dann kann man dann den Prozess dran anpassen.
Ich hoffe, Stefan, die Antwort gefällt dir. Und jetzt hüpfen wir rüber zur Barbara. Die hat auch eine interessante Frage gestellt. Und da habe ich mir notiert, Die darf der Sebastian beantworten. Also, hier geht es ums Erben. Ja? Ist ja ein großes Thema und kommt immer wieder vor, haben wir auch regelmäßig hier bei uns im Business. Barbara fragt, nach dem Erben einer Immobilie bin ich unsicher, ob ich sie als Kapitalanlage behalten oder verkaufen soll. Welche Vor- und Nachteile gibt es aktuell? Und ich schmeiße jetzt nochmal einen Begriff in den Raum, Sebastian. Erbschaftssteuer und ein Zeitraum, in der diese Steuer bezahlt werden muss. Ne?
Genau, das ist ein Punkt, den hatte ich tatsächlich jetzt hier noch nicht auf der Liste.
Deswegen dafür hast du
gut,
mich.
Dass wir uns ergänzen.
Genau.
Ja, also natürlich ist immer erstmal die entscheidende Frage, kann ich es mir leisten, die Wohnung zu behalten? So traurig das ist, das Erben ist eine teure Geschichte in Deutschland. Man kann natürlich immer dann auf der Immobilie, die geerbt wird, auch noch eine Grundschuld und ein Darlehen von der Bank aufnehmen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Aber dann hat man halt wieder eine Bank mit drin und muss dann halt auch ja, dieses Darlehen abbezahlen. Die Frage, die ich als erstes notiert habe, ist, möchtest du überhaupt Vermieterin sein? Weil es gibt Menschen, die sagen, Gottes Willen, und kriegt man ja mit hoher Wahrscheinlichkeit Messi-Mieter ab, die eh nicht bezahlen. Also das hört man ab und zu mal. So ist es natürlich nicht. Ich würde mal sagen, 99% der Mietverhältnisse in Deutschland laufen sehr ordentlich, zuverlässig und
planbar. Aber Eigentum verpflichtet, wie es so schön heißt. Und genau, ich kenne auch Menschen, die fühlen sich dabei einfach unwohl.
Das genau, ist so. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe das Geld lieber auf dem Tagesgeldkonto oder in Aktien oder in was auch immer. Oder gönnen mir eine Weltreise davon. Man muss es sich erstmal überlegen, was will man? Wenn du zu dem Punkt kommst, du willst Vermieterin sein, dann ist das ja eigentlich mal der sinnvolle Schritt zu überlegen, ist diese Wohnung schon in einem Zustand, dass ich sie vermieten kann? Weil wenn man erstmal 100.000 Euro in eine Kernsanierung von einer größeren Wohnung stecken muss oder auch wenn es nur 50.000 sind in die Kernsanierung einer Zweizimmerwohnung, dann muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man nach Zahlung der Erbschaftssteuer erstmal noch wahrscheinlich mehrere Jahre Mieteinnahmen braucht, um die Sanierung wieder gegen zu finanzieren und dass dann vielleicht erst in 5 Jahren die Immobilie sich ins Positive dreht von der Ertragssituation. Also das auch mit berücksichtigen. Aber sonst, mei, falsch ist es nie, eine Immobilie zu besitzen und zu vermieten, wenn man weiß, wie man es macht und der Typ dafür ist.
Es ist aber auch immer eine Einzelfallentscheidung, welcher Immobilientyp es ist. Ich spreche jetzt mal eine Einladung aus an die Barbara. Barbara, wenn du soweit bist, ruf uns an. Dann können wir dir sicherlich hier noch in der Einzelberatung ein paar Tipps geben. Es hängt wirklich davon ab, ist es ein Einfamilienhaus, eine Wohnung, kleine Wohnung, große Wohnung. Und
wie ist die Lage?
Wie ist die Zielgruppe für die Wohnung?
Ist es in einer A- oder B-Lage, wo du über 10 Jahre, 20 Jahre von Wertsteigerungen ausgehen kannst? Ja, oder genau. Ist es irgendwo im Speckgürtel vom Speckgürtel in Brandenburg im Plattenbau, wo du eh kaum Mieter findest und jeden Euro, den du reinsteckst, wahrscheinlich nie wieder siehst, weil die Immobilie in 10 Jahren vielleicht nur noch die Hälfte wert ist? Also es ist eine sehr allgemeine Frage, da bräuchten wir einfach ein bisschen mehr Infos, um dann auch konkretere Empfehlungen oder zumindest mal Argumente zu finden.
Und wenn es die elterliche Immobilie ist oder von den Großeltern, dann hängen natürlich auch immer sehr viele Emotionen dran. Und jetzt ja, muss man einfach bei aller Emotion sich einmal kurz davon lösen, wenn man sich etwas rational beraten lässt, um beides mal gegenüberzustellen. Lasst euch bitte nicht nur von der Emotion leiten und den Erinnerungen an diese Immobilie oder an, wie soll ich sagen, ich erhalte das Familienerbe, weil, ... Bitte auch immer die andere Seite einmal beleuchten, ordentlich mit jemandem, der sich auskennt. Wir tun das gerne und dann kann man auch die richtige Entscheidung fällen. Danke dir, Barbara. Interessante Frage.
Die nächste Frage ist tatsächlich die schwierigste von denen, die wir da heute haben, weil wir auch damit selten im Alltag konfrontiert werden, aber wahrscheinlich schon ein Bauchgefühl haben. Also Heidi fragt, unweit meiner Wohnung wird ein größeres Neubauprojekt mit 400 Wohnungen geplant. Welche Rolle spielt dieses zusätzliche Wohnungsangebot in der Umgebung meiner Immobilie für deren Werterhalt oder Steigerung?
Du Sebastian, ich habe bei der Frage gleich mal ein Plus und ein Minus gezeichnet, weil es nämlich beides bedeuten kann. Ja, das ist mal das Erste, was mir dazu einfällt, aus der Erfahrung heraus. Kleines Beispiel, 400 Wohnungen können in einem Stadtteil, der am Wachsen ist, für verbesserte Infrastruktur, zusätzlichen Supermarkt, Postfiliale, whatever sorgen, ja, sodass quasi dieser Bereich zum Leben erweckt wird oder noch attraktiver wird. Und negativ, Beispiel hier, die 400 Wohnungen werden mir mit, ich sage jetzt mal, 4 Stockwerken vor mein Haus mit 2 Stockwerken gebaut und nehme mir jetzt Licht, Sonne und den Blick aufs freie Feld. Ja? Also das kann natürlich dann in der Mikrolage wieder negativ ausgelegt werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei der Nachverdichtung zum Beispiel in München es durchaus öfter mal vorkommt, dass Baulücken geschlossen werden oder, Sebastian, in Wohnkarrees, das heißt in Stadtvierteln, einfach auch die Innenhöfe bebaut werden mit Neubauten und dann ist der Blick in den grünen Innenhof, der mal nur grün war, ja, vorbei, weil dann ein Neubau drin steht und zwar exakt mit der gleichen Höhe, ganz oftmals in der gleichen Höhe wie die Rand- oder die Umbauung im Innenhof. Bei Nachverdichtung in der Stadtmitte ist es nun mal so. Aber letztendlich lässt sich es, glaube ich, nicht genau bewerten, Sebastian, gutachterlich, oder?
Also ich glaube, wir können Heidi eine Sorge nehmen, die ich so zwischen den Zeilen hier rauslese, die irgendwie gefühlt so in die Richtung geht, oh, vielleicht waren bisher 10 Wohnungen in meinem Viertel im Angebot, jetzt sind es dann 410 und damit sind ja die 10, die eh schon da sind, deutlich weniger nachgefragt. Ich würde es auch eher so sehen wie Marc. Einerseits ist ein Neubauprojekt immer eine, oder nicht immer, aber in der Regel eine Aufwertung für ein Viertel. Und andererseits ist auch die Zielgruppe, die sich Neubauwohnungen zu Neubaupreisen kaufen möchte, ein anderes als das, was sich vielleicht für deine Wohnung interessieren würde, wenn du sie gleichzeitig auf den Markt wirfst. Also es ist keine direkte Konkurrenz, auch wenn man es jetzt statistisch zahlenmäßig vielleicht meinen könnte.
Als Vertriebler sage ich jetzt noch eins, wunderbar, dass du die Alternative auf dem Kaufmarkt wärst in diesem Moment. Denn stell dir vor, nicht alle können sich diese Neubauwohnung jetzt leisten oder bekommen die Wohnung, die sie sich wünschen. Und siehe da, sie sehen mit deinem Wohnungsangebot vielleicht noch eine Alternative, die 2.000, 3.000 Euro den Quadratmeter günstiger ist. Denen gefällt die Lage, aber sie wollen sich den Neubau einfach nicht leisten wollen oder können sich den Neubau nicht leisten, wollen aber in dieser schönen Ecke wohnen. Also du kannst durchaus auch bei einer Nachfrage nach einem Neubauprojekt davon profitieren, wenn du 2 Straßen weiter für 2.000 bis 3.000 Euro weniger deine Wohnung schön herrichtest und mit einem geschickten Makler vermarktest. Also absolut kein Nachteil sehe ich da. Eher Vorteil. Einen haben wir noch. Der Max. Zum guten Schluss kommt der Max noch ums Eck und fragt, welche Zusammenhänge bestehen zwischen steigenden Zinsen und der Entwicklung der Immobilienpreise? Und wie kann ich meinen optimalen Kaufzeitpunkt planen? Das heißt, der Max ist gerade unterwegs und ist einer von denen, der wartet, dass Zins Kaufpreise steuert oder Kaufpreise den Zins steuern, Sebastian. Da haben wir einige Kandidaten, die das Spiel gerne optimal spielen wollen. Aber dazu hast du auch sicherlich eine Antwort.
Genau. Zweiter Teil der Frage ziehe ich mal vor. Market Timing funktioniert weder bei Aktien noch bei Immobilien noch bei irgendwas anderem. Man kann immer auf den optimalen Kaufzeitpunkt warten. Am Ende kommt es trotzdem meistens anders als geplant. Deswegen, wenn da eine Immobilie ist, die dir gefällt, die sich für dich rechnet, was auch immer der Zweck ist, und du sie dir leisten kannst, kauf sie in 10, 20 Jahren. Wenn der Standort ein ordentlicher ist, wird es die richtige Entscheidung gewesen sein. 2 Jahre zu warten, weil man meint, es wird besser oder interessanter oder lukrativer, sind 2 Jahre, die dir am Ende in der Gesamtrenditebetrachtung fehlen können. Das ist mal die Antwort zum Thema optimaler Kaufzeitpunkt. Den gibt es nicht. Zusammenhänge zwischen steigenden Zinsen und Entwicklung der Immobilienpreise. Es gibt so die Faustregel, wenn der Finanzierungszins um 1% steigt, sinken die Immobilienpreise um 10%. Das ist mal so eine ganz, ganz grobe Daumenregel. Ich sehe den Marc, er rechnet schon nach in seinem Kopf und sagt, so war das doch in München gar nicht, da sind die Preise doch, die Zinsen um 3% gestiegen.
Wie war das 2022, Sebastian?
Genau, da war
verzögert, verzögert gebe ich dir recht.
Nee, auch nicht ganz. Also wir hatten ja grob 3% Zinssteigerung, aber nur 20 und nicht 30% Kaufpreisrückgang, hat aber einfach mit der Gesamtattraktivität des Standorts München zu tun.
Andere Standorte haben da ganz andere Entwicklungen hingelegt, ne? Und geh mal, was die Grundstückspreise betrifft.
Genau, da also bei Grundstückspreisen aus Bauträgersicht stimmt genau das, würde ich sagen.
Ja.
Bei Bestandsimmobilien für Privatkäufer gilt das eben nicht so. Und auch da ist jede Immobilie einzeln und anders zu betrachten. Ist sie groß, ist sie klein, ist sie alt, ist sie neu, ist sie im Zentrum, ist sie am Stadtrand, ist sie auf dem Land? Ist das Kaufpreisniveau sowieso schon hoch? Ist das Kaufpreisniveau niedrig? Ist die Kaufkraft am Ort hoch? Gibt es viel Eigenkapital oder wenig Eigenkapital? Ist es eine Zuzugsregion, eine Abzugsregion oder Wegzugsregion? Also pauschal ist es sehr schwer, da irgendwie eine Aussage zu treffen. Klar, es gibt einen gegenläufigen Effekt, das haben wir alle erlebt und ist auch logisch, wenn die Zinsen raufgehen, gehen die Preise in irgendeiner Form runter. Aber um wie viel und wie schnell und wann sich das wieder oder ausgleicht, und das ist, ja, man hat jetzt natürlich mehr Erfahrungswerte als noch vor 3 Jahren, aber eine Regel gibt es nicht, dass wir es in eine Formel eintippen können.
Ja. Weil halt alle Immobilien unterschiedlich sind. Ja? Verschiedene Äpfel, verschiedene Birnen, alles unterschiedlich. Deswegen kann man es einfach nicht über einen Kamm scheren. Ich habe dazu notiert, wie du es gesagt hast, Sebastian, es ist so cool, dass wir immer die gleichen Antworten haben. Es ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt, es kommt aufs richtige Angebot an. Punkt. Ja? Also ich hoffe, wir konnten diese Q&As ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Die Fragen waren super interessant. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr unserer Aufforderung so zahlreich nachgekommen seid und diese wirklich interessanten Fragen gestellt habt. Es macht richtig Spaß, diese auch zu beantworten. Dafür sind wir da, da haben wir Lust drauf. Klartext sprechen, Aufklärung betreiben, und unser Podcast, ja, macht umso mehr Spaß, umso mehr ihr dann auch aktiv uns Feedback gibt. Vielen Dank dafür. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Sebastian,
genau.
Wir haben einen heißen März vor uns.
Es ist einiges los.
Jawohl.
Genau. Einige neue Immobilien kommen in den Verkauf. Die Aufträge liegen da.
Genau.
Die Vorbereitungen laufen. Und wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate.
Ja. Bleibt uns treu. Ja. Wir hören uns bald wieder hier zusammen beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus, ciao.
Servus.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.